Deine Website ist der absolute Designkracher auf einem großen Monitor. Nur ist davon nichts zu sehen, wenn dich jemand per Smartphone im Netz besucht. Das ist nicht gut. Denn heute heißt es beim Thema Website für die Zahnarztpraxis immer Mobile First. Wie deine Praxis-Website auf den Smartphones der Nutzer performt, das entscheidet über deine Sichtbarkeit im Netz, also bei Google. Warum ist das so? Was musst du wissen zum Thema Mobile First? Das erklären Patrick und ich dir gerne. Los geht's!
Du hörst punktuell den Pars Media Praxis Marketing Podcast mit Patrick, Klaus und Klartext. Zwei Typen, nicht immer eine Meinung, aber immer mit Wissen und Infos rund um dein Praxismarketing. Bleib gespannt und viel Spaß beim Hören.
Moin vom Deich, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei punktuell eurem Passmedia Praxis Marketing Podcast. Heute mit dem immer spannenden und zeitlosen Thema Mobile First. Warum eure Internetseite vor allem für das Smartphone optimiert sein muss. Und First ist bei mir natürlich auch immer mein lieber Freund und Podcast-Partner Patrick. Moin ins Bergische Land. Patrick, sag mal, worüber sprechen wir denn heute genau? Das ist ja auch, sag ich mal, so ein ganz schönes Teil, dein Thema, ne? Also Mobile First ist, ja, ist Design, ist aber Content, aber hat auch ganz viel mit Google zu tun, ne?
Ja, also erstmal auch von meiner Seite natürlich. Hallo zusammen, hallo Klaus. Natürlich, ne? Mobile First, Internetseiten auf dem Smartphone. Wir sprechen heute drüber, warum ist das so wichtig? Aus verschiedenen Blickwinkeln heraus. Vor allem natürlich auch, wie bewertet Google diese Thematik? Also ganz klar natürlich die klassische Online-Marketing-Betrachtung dabei. Und dann wollen wir natürlich auch ein bisschen drüber reden, was bedeutet das denn eigentlich auch für so Dinge wie Design, wie sieht's aus, was kommt da rein, was muss wohin? Natürlich alles nicht im Detail, aber einfach so ein bisschen zu sensibilisieren. Mobile First steht oben dick drüber und wir erklären, was steht so ein bisschen da drunter.
Und dann ist auch Mobile First drin.
Ja, aber Klaus, du springst schon wieder, weil ich glaube, ja. Das ist so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen Respekt davor, was jetzt noch zwischendrin auf dich zukommt, weil wir haben ja auch noch unsere kleine Kategorie privat gefragt, ne?
Oh, richtig, unser kleiner Sidekick, dieser private, persönliche Blick auf uns. Und stimmt, heute bist du mal wieder dran, also du bist dran und stellst mir eine privat gefragt Frage.
Genau, also haben mir natürlich wieder sehr, sehr viele Gedanken gemacht.
Ja, ist klar.
Das ist ja wirklich schwer.
Vor drei Minuten.
Nein, das Spannende ist natürlich, ich weiß ja schon sehr viel über dich. Und die einen Sachen, die ich weiß, die können wir hier nicht fragen. Die anderen Sachen, die ich weiß, wissen vielleicht andere auch.
Darüber sprechen wir dann bitte ein andermal.
Genau.
Aber unter vier Augen.
Genau. Aber da wir jetzt noch relativ früh im Jahr sind, finde ich die Frage ganz spannend, weil es dreht sich ja wieder alles darum. Das merkt man, ist auch wieder ein Online-Marketing-Thema, merkt man auch an dem Verhalten im Internet. Klaus, bist du jemand, der Vorsätze für ein Jahr hat? Und wenn du welche hast, welche sind das denn?
Ja. Nein, vielleicht. Hashtag kommt drauf an. Nein, ich halte auch definitiv die Vorsätze für das neue Jahr für abgrundtiefen Schwachsinn. Weil was hat der Jahreswechsel damit zu tun, dass ich vielleicht in Zukunft mehr lesen, weniger Smartphone, gesünder essen, mehr Sport, was immer sich die Menschen vornehmen? Ich habe Vorsätze, ganz klar, die ich um Himmels Willen nicht immer umsetze. Bin sehr motiviert, wenn ich gerade mal wieder so Impulse bekomme. Ich war im letzten Jahr ja in Düsseldorf auf dem Personalkongress von der IFG. Da war der Moritz Tellmann, super Arzt, sportwissenschaftlich, ernährungswissenschaftlich, ganz weit vorne. Der hat mich voll gepackt und da habe ich angefangen, auch wieder Sachen zu machen, die ich dann Wochen später wieder habe sein lassen. Also so richtig so ein Klassiker, ab dem neuen Jahr mache ich Folgendes. Ja, nein, vielleicht nicht mehr, weniger, auf keinen Fall. Wenn, dann nehme ich mir Sachen vor, immer wieder über das ganze Jahr, die natürlich in erster Linie mit Gesundheit zu tun haben, mit mir selber, mit dem Job, mit runterkommen, mit Ruhe finden. Und Vorsätze haben eben diese kleine Hürde. Ich kann mir heute viel vornehmen, was aber morgen durch externe Umstände, durch was auch immer wieder über den Haufen geworfen wird. Und dann geht es natürlich immer darum, wie wichtig ist mir das Thema, dass mich externe Faktoren nicht interessieren, dass ich ganz klar versuche, die auszuschalten. Und deshalb, ich bin kein so ein großer Freund von Vorsätzen, schon gar nicht in der heutigen Zeit, wo du heute nicht weißt, was morgen passiert. Aber eine sehr gute Frage, die ich jetzt nicht an dich zurückgebe, ich werde sie auch nicht beim nächsten Mal stellen, das wäre mir zu billig, aber irgendwas in die Richtung wird mir dann schon einfallen. Ich hoffe, das hat dich für heute so weitestgehend zufriedengestellt.
Auf jeden Fall, Klaus. Und ich würde jetzt fast sagen, auf deine Drohung zu der nächsten Frage, ich habe Angst, aber bei uns im Online-Marketing heißt das ja immer, ich freue mich auf die Herausforderung.
So soll das sein. Und damit auch, mein lieber Patrick, zum Thema Mobile First, die Internetseite auf dem Smartphone. Also da müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. Die Nutzung von Handys, so hießen die ja mal früher, Handys, weil man die so in der Hand gehalten hat, was man heute immer noch macht. Aber wir haben uns die meistens ans Ohr gehalten. Heute halten die jungen Leute sich die oft an den Mund, weil die immer da reinreden. So, egal, aber wir gehen über alle Altersgruppen, müssen wir gar nicht großartig drüber diskutieren. Bei den, glaube ich, 14- bis 29-Jährigen sind es nahezu 100%. Selbst die Menschen 70 plus nutzen zu fast 70% das Smartphone. Die Tendenz ist steigend. Dazu, ihr Lieben, gibt es diverse Studien, Online-Studie von ARD, ZDF. Die Bitkom macht immer regelmäßig Studien dazu. Wenn mir noch ein paar andere einfallen oder über den Weg laufen, werde ich euch das alles in den Shownotes verlinken. Wir wollen ja auch heute, Patrick, so wie wir das eigentlich immer machen, nicht über Zahlen und Studien diskutieren. Das, worüber wir reden, ist unsere praktische Erfahrung, ist unsere praktische Umsetzung. Die basiert natürlich auch auf all diesem Wissen, aber vor allem auf dem, was wir tagtäglich tun. Und die konkrete Frage, nicht privat gefragt, sondern beruflich gefragt, diese Entwicklung, dass das Smartphone im Grunde genommen den Alltag der Menschen weitestgehend bestimmt. Was bedeutet das für die Zahnarztpraxen? Welche Relevanz hat dieses Thema für unsere Kunden, für alle Zahnarztpraxen?
Ja gut, ich meine, man kann ja da direkt auf die Statistiken switchen, ne? Wir wissen es auch alle von uns selbst. Unser Handy ersetzt zum großen Teil die alten großen PCs, Rechner, wenn man da nicht gerade beruflich dran sitzt. Das heißt, wir als Menschen und auch als potenzielle Patienten sind natürlich oft unterwegs dabei, mit dem Handy Dinge zu erledigen. Und das heißt, wir suchen natürlich auch unterwegs auf unseren mittlerweile sehr, sehr großen Smartphones nach Terminen, Informationen, recherchieren. Gerade auch, genau, wenn wir irgendwo direkt schnell durch wollen, sage ich mal vorsichtig. Also ich meine, wir wissen alle, ein Klick bei einem großen Online-Versandhaus geht ratzfatz, wenn da alle Daten hinterlegt sind. Und so wünschen wir uns ja auch andere Dinge. Und dabei geht es natürlich auch um eine Kommunikation mit einem potenziellen Behandler einer Praxis, zu der ich möchte. Das heißt, da muss es einfach schnell möglich sein, mit dem Smartphone zwischen Tür und Angel, muss man klar so sagen, dass man eine Telefonnummer hat, dass man weiß, wann hat die Praxis offen oder kann ich direkt auf einer Fastlane Termin buchen, direkt online mit meinem Smartphone, wo ich auch nicht 7-mal zoomen, scrollen oder ähnliches muss. Und ja, vor allem natürlich hat dein Smartphone auch immer ein paar Standortdaten an Bord, was ja auf dem Desktop nicht immer so ist. Das heißt, du bist regional natürlich damit verortet. Bedeutet, der Faktor Regionalität hat bei Smartphone-Suchen und Ähnlichem immer noch mal eine deutlich höhere Relevanz, ne, weil wir nicht über einen Verteilerkasten in der Nachbarstadt sprechen, sondern hier mobiles Internet an dem Standort. Und ja, wir müssen natürlich im Endeffekt dann dafür sorgen, dass wir auch für diese Endgeräte, für die Smartphones, die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Nutzer einfach auch mit dem Gerät länger auf der Seite bleiben, sich mit der Seite, mit den Inhalten auseinandersetzen zu können, ohne dass es, ich benutze das Wort jetzt ganz bewusst, abnervt, weil das kennen wir alle irgendwo aus einer hybriden Zeit, die im besten Fall schon 5 bis 10 Jahre zurückliegt. Klassiker ist dabei natürlich so eine Terminbuchung, ne? Wo habe ich ja eben gesagt, dann fängst du an zu zoomen, dann willst du irgendwo reinklicken, dann springt das Ding, dann musst du wieder zurück und das darf halt einfach nicht sein.
Wobei wir da jetzt auch natürlich so zwei Sachen unterscheiden müssen, um die es heute aber nicht geht, denn klar, auf dem Smartphone, wenn jemand einen Zahnarzt sucht und dann dort im Grunde genommen einen Termin machen soll, anrufen soll, landet er ja oft gar nicht mehr auf der Website. Das geht ja dann direkt übers Google-Unternehmensprofil, Google Maps. Da weise ich doch sehr, sehr gerne auf zwei spannende punktuelle Episoden aus dem Jahr 2024 hin. Im Dezember haben wir zweimal die liebe Beatrice Köhler zu Gast gehabt. Und da geht es eben um genau dieses Thema Local SEO und Auffindbarkeit in Maps und Google, all diese Dinge. Heute reden wir ja, Patrick, über Mobile First bezogen auf die Website, auf die Internetseite der Zahnarztpraxis. Und da würde ich gerne direkt mal so ins Google-Universum springen, weil wir beschäftigen uns ja nun jetzt schon lange damit, mehr als 10 Jahre im Online-Marketing. Und es gab immer mal wieder so Rumors, so Gerüchte, Küchen, ja, die sagten so, ab jetzt zählt die Desktop-Version fürs Ranking überhaupt nichts mehr. Es geht nur noch um Mobile. Dann wurde mal wieder zurückgerudert und gesagt, na ja, es ist eine gute Mischung. Und dann gibt es auf einmal, weiß ich gar nicht, ob das stimmte, ein Ranking, was ausschließlich die mobile Version bevorzugt hat. Was ich weiß oder meine, zumindest seit 2019 ungefähr, nutzt Google primär die mobile Version von Websites für das Ranking. Das heißt dann ganz klar, wer da nicht performt, der verliert einfach an Sichtbarkeit, egal ob mit Mobile oder mit der Desktop-Version.
Ja, ich meine, das stellt man ja immer wieder nochmal fest, dass man über irgendeine Visitenkarte oder Ähnliches auf so eine Website kommt, die man dann mit seinem Smartphone öffnet und wo dann irgendwie alles zusammengeschoben ist. Es findet keine Responsivität, ist da das Stichwort, statt, also eine Umwandlung auf das Endgerät, damit die Seite bedienbar ist. Und ja, genau so ist es. Also Google sagt ganz klar, Mobile First bedeutet, es muss auf einem Smartphone funktionieren. Und die Desktop-Version ist eher etwas sekundär zu betrachten. Und das bedeutet am Ende für Seiten, die sich das nicht zu Herzen nehmen oder Seitenbetreiber, dass sie nicht nur auf den Smartphones, sondern halt auch insgesamt riskieren, dass sie wirklich Sichtbarkeitsverluste gegenüber Wettbewerbern haben, Marktbegleitern, die das natürlich beachten.
Jetzt mal eine Frage dazu. Wir haben ja, kommen wir gleich vielleicht auch nochmal im Detail zu, aber weil du es gerade ansprichst, finde ich es spannend, weil wir ja über Sichtbarkeit und Rankings, also bei Google sprechen, also die Auffindbarkeit in den SERPs. Wir haben ja so zwei Themen, denn die Desktop-Seite und die mobile Version, das ist doch eigentlich das Gleiche. Ja? Unsere Aufgabe muss doch sein, dass wir eine Website herstellen, die, egal wie groß der Screen jetzt letztendlich ist, ja, optimal funktioniert, ne? Also responsiv ist, responsive, sie reagiert auf das, was der User macht. Gibt es trotzdem aus deiner Sicht eine zweiseitige Bewertung von Google oder guckt Google wirklich nur noch auf das, was passiert letztendlich als Nutzersignal mit dieser URL, egal ob die Leute jetzt auf dem Desktop sind, auf dem Smartphone, weil darum muss es Google doch eigentlich gehen, um die Signale der Nutzer.
Ja, also im Endeffekt ist es ja auch nach wie vor so aufgeschlüsselt, wo funktioniert deine Website wie, wenn man sich in die Analyse-Tools von Google sich da reinarbeitet, dass er natürlich sagt, ich bewerte es beidseitig und es sollte natürlich auf beiden Medien oder auf beiden Displays gut funktionieren. Aber es ist halt ganz klar immer noch, steht vorne Mobile First. Also ich sag mal, wenn sie auf Desktop ein bisschen schlechter funktioniert, aber Mobile Top, ist das wahrscheinlich deutlich besser zu verkraften.
Als andersrum, ne?
Als andersrum. Ja, ja. Und das ist ein Fehler, den man halt in Anführungszeichen an vielen Stellen immer noch mal sieht, dass man tolle Desktop-Versionen hat und dann macht man da auch so ein bisschen was Mobile draus. Eigentlich ist der Weg der andere, dass man sagt, man macht eine geile mobile optimierte Seite, die dann sich öffnet für den großen Desktop und da natürlich auch nochmal ihr komplettes oder ihre komplette Funktionalität entfaltet, aber auf eine andere Art und Weise.
Es gab ja mal, ich weiß gar nicht, über welchen Zeitraum wir hier sprechen, aber es gab ja auch mal so dieses Thema, ja, wir haben auch eine Seite für Smartphones. Also da wurde quasi die Seite kopiert und es gab sie einmal mobile und einmal Desktop. Ich weiß nicht, wann wir sowas zuletzt gesehen haben. Kann mich erinnern, dass wir im letzten oder vorletzten Jahr uns mal eine Website angeschaut haben von der Zahnarztpraxis, die zu uns kommen wollte. Und die hatten tatsächlich zwei unterschiedliche Websites. Also das ist, glaube ich, berichtige mich da bitte, mehr Kokolores kannst du eigentlich nicht machen.
Also ich bin mal vorsichtig und sag, mit der Thematik habe ich mich eigentlich nicht in der Tiefe beschäftigt, weil es einfach absoluter Nonsens bei allem ist, was man irgendwie so Online-Marketing, Google-technisch sich eigentlich an Wissen aneignen kann. Ich mache da zwei Seiten, die muss Google dann auch noch irgendwie auseinanderhalten, damit beides auf dem richtigen Endgerät ausgespielt ist. Absolute Irritation, wahrscheinlich dabei noch absolut gleiche Inhalte auf diesen beiden Domains. Ich teile meine Power, wenn es denn überhaupt dazu kommt, dass eine dieser Seiten überhaupt irgendwo angezeigt wird durch dieses Konstrukt. Also ich glaube, das können wir in der heutigen Zeit einfach ad acta legen mit den Worten, das war damals mal ein Versuch, als das Handy erfunden wurde. Also so würde ich das mal.
Wobei jetzt bitte eins nicht verwechseln. Ne? Wir reden jetzt nicht von ausgelagerten Seiten, die nein, als nein. Landingpages, als Landingpages vielleicht für Kampagnen oder sowas sind, sondern wir reden jetzt wirklich von dem Fall, dass es eine komplette Website gibt, die auf Desktop läuft und eine, die dann nochmal extra gemacht wurde für eine mobile Version. Ich weiß auch überhaupt nicht mehr, kann man das heute, wie hat man das damals eigentlich unterschieden? Das müssten ja dann auch zwei verschiedene URLs gewesen sein. Hieß die eine dann .de/mobile oder wie war das?
Das waren damals wirklich eigene Domains, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Meistens so eine Subdomain. Also die hieß dann drmeier.de und dann gab es die Subdomain mobile.drmeier.de. Wie gesagt, Riesenproblem. Ich weiß gar nicht mehr, wie es damals war, ob man Google da irgendwelche Trigger mitgeben konnte, was wo ausgespielt werden sollte. Aber es war auf jeden Fall so eine Lösung für eine weit zurückliegende hybride Zeit, als Google sich auch noch nicht so sicher war, wie man das Ganze mit diesen Smartphones einstuft. Sprechen wir heute gar nicht mehr drüber. Es gibt eine Website, die durch ihre technischen und auch designseitigen Lösungen einfach auf jedem Device, ne, wie es dann so schön in der Google-Sprache auch heißt, in den Insight-Daten, die auf jedem Device funktioniert, sprich vom kleineren iPhone bis hin zum, das ist schon fast ein Tablet Pro Max oder wie die verschiedensten Geräte heißen, Unterschied, verschiedenste Systeme und Hersteller, aber auch übers Tablet bis zum Desktop und bis zu, ich stecke meinen Rechner an meinen Fernseher und gucke mir das Ganze auf 75 Zoll an.
Ja, gehen wir gleich nochmal ein bisschen näher drauf ein, auf diese Thematik. Ich meine, letztendlich muss man ja auch allen sagen, stellt euch doch einfach vor, ihr macht das Smartphone an, sucht eine Website und die kommt nicht oder es dauert zu lange. Das sind ja alles so Dinge, die dazu führen, ja, dass irgendwie Google auch sagt, ne, irgendwas stimmt da nicht. Ne? Nutzersignale werden ja auch in Zukunft immer wichtiger, das wissen wir ja auch. Also wie reagiert der Nutzer auf eine Website? Und deshalb, klar, Mobile First. Und Mobile First heißt ja dann auch in dem Zusammenhang, sich von vornherein anzuschauen. Ich glaube, das ist auch so in Zukunft das Schwierige beim Webdesign. Ich meine, wir haben ja auch immer noch, ne, also da sind wir ja auch sehr ehrlich und sehr offen, wir haben auch Websites immer noch am Start, die irgendwie von der Desktop-Version aus gestaltet wurden. Ja, die gibt's noch, ja, das machen wir heute nicht mehr, weil ich denke mal, dieses von der Desktop-Version aus Denken, das machen ja vor allem die Kunden. Das machen die Website in Auftrag geben, die sich dann vorstellen, guck mal hier, da oben das riesengroße Video und alles ist top und groß und man sieht das. Und dann gucken die sich andere Websites auf ihrem riesengroßen 4K, hau mich tot, Monitor an. Und ich versuche Ihnen ja auch mal klarzumachen, Leute, passt mal auf, alles, was ihr seht, ja, so, findet hier drauf statt. Und ich sag mal, das hier, ne, diese Größe, die beeinflusst ja letztendlich auch das Design. Ne? So, also es ist ein Thema, was eigentlich, finde ich, sehr einfach ist. Guckt euch an, wie sieht so eine Seite aus, wenn riesengroße Videos und Bilder drauf sind, die ewige Ladezeiten haben oder da eine total komplizierte, komplexe Navigation irgendwie erfunden wurde, weil die cool ist. Das mag cool sein, wenn das Ding riesengroß ist, aber nichts, wenn auf dem Smartphone ist. Ne? Und da gibt es doch sicherlich dann auch Maßnahmen. Also, wie kann man sich denn angucken, Patrick, ob denn generell die eigene Website weitestgehend mobile first, mobilfreundlich ist? Gibt's da so Tests, die jeder machen kann? Und worauf sollte man achten?
Ich wollte gerade sagen, also man kann das mit verschiedensten Tools testen. Natürlich hat Google da auch eigene Tests. Der Mobile-Friendly-Test heißt er, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Wir arbeiten da meist natürlich mit den deutlich aufgeschlüsselteren Metriken. Aber am Ende ist es so, es gibt so ein paar ganz prägnante Dinge, die meistens das sind, woran es scheitert. Und das ist ganz klar Thema Ladezeiten. Ne, wenn ich ein fettes Video in HD auf meiner Desktop-Seite oben rauslaufen habe, dann habe ich das auch auf meinem Smartphone. Und ein klarer Punkt, wo da diese Unterscheidung stattfindet, wo man, finde ich, Mobile First auch ganz stark daran klar machen kann, ist, mit welchen Bandbreiten ist diese Website noch flüssig aufrufbar?
Also du meinst von der Datenmenge?
Von der Internetgeschwindigkeit.
Von der Internetgeschwindigkeit und den Daten, die da reingeballert werden. So.
Genau, also es ist da auch von Land zu Land verschieden. Aber es ist im Endeffekt so, dass natürlich hier meine Leitung zu Hause, keine Ahnung, wie viel Mbit schnell die ist, dass die so eine tolle Seite auch mit einem HD-Video super öffnet. Aber dass Google bei seiner Bewertung natürlich auch berücksichtigt, hey, da sind Menschen, die sind jetzt vielleicht nicht in dem mit ihren mobilen Daten irgendwo unterwegs, wo die beste Verbindung ist. Das heißt, es wird da immer herabgewertet, beziehungsweise es wird da immer ein niedriger Standard angesetzt. Ich glaube, im Moment liegen wir wirklich bei 3G als Messebene. Kommt ein bisschen auf Land und Region an. Das heißt, wenn ich da dann nämlich mein HD-Video auf der Website mit öffne und das dauert halt 6 Sekunden, dann ist das bescheiden. Also sollte ich ganz klar sagen, Mensch, vielleicht rechnen wir auch auf Desktop ein bisschen runter, weil mobil muss es ja zuerst funktionieren. Das ist so definitiv, finde ich, immer ein wichtiger Punkt, wenn man über Mobile First spricht und wo man auch oft nicht drüber nachdenkt, dass man natürlich ganz, ganz andere Speed-Ansätze hat an der Sache.
Mhm. Wobei, wenn du jetzt über Videos sprichst, dann sind es ja auch maximal die Videos, die direkt in die Website eingebaut werden, die ja eher ein Design-Element darstellen. Ja, aber es ist doch so, technisch kann man doch auch das so einstellen, dass letztendlich die Website sozusagen im Hintergrund weiß, wie groß es ist und entsprechend sind da Versionen hinterlegt. Ich weiß gar nicht, wie das gemacht wird. Wir können ja mal zu dem Thema eine Folge mit unseren Technikern machen. Wird dann bestimmt sehr lustig und sehr spannend. Und mal gucken, wie viele Fragen wir stellen müssen, um da Antworten zu bekommen. Aber heute, wie gesagt, es ist heutzutage alles überhaupt kein Thema. Es ist alles möglich. Und letztendlich soll eben von dieser, ich finde, mobile Version ist auch irgendwie der völlig falsche Begriff, weil wir haben ja nur noch eine Version. Es gibt keine mobile Version. Aber die mobile Ausspielung, so für die mobile Nutzung. Aber was ich eigentlich noch kurz sagen wollte, um auf die Videos zu kommen, wir reden da ja jetzt nicht von den ganz vielen Videos, die wir auf den Webseiten unserer Kunden haben, die Patientenvideos, die Interviews, die wir mit den Praxisinhabern, Inhaberinnen machen, etc. pp., weil die kommen ja so oder so eingebaut in die Website aus dem YouTube-Kanal, ne? Was ja auch viel schöner für Google ist und viel besser für Rankings und so, ne, weil YouTube ja schließlich dem Herrn Google oder Frau Google gehört. Ne?
Übrigens, mit Patrick und Klaus kannst du dich jederzeit auch persönlich austauschen. Die Links dazu findest du in den Shownotes.
Also insgesamt soll das auch nur so ein prägnantes Beispiel für eine Sensibilisierung sein, dass man sich darüber einfach Gedanken macht. Ich hätte jetzt auch an gleicher Stelle sagen können, wenn der Code der Website zu kompliziert ist, das ist nur nicht so schön haptisch. Aber das heißt, es gibt halt so ein paar Dinge, wo man vielleicht erst als zweites drüber nachdenkt und gar nicht weiß in dem Moment, dass das für die Gesamtheit der Sichtbarkeit einen absoluten Nachteil hat, obwohl es vielleicht super sexy und toll aussieht. Ne, man hat dann irgendwie so eine Seite von Apple oder GoPro im Kopf, ohne da jetzt Werbung zu machen. Das waren zumindest mal so Wünsche, die ich schon in meiner Online-Marketing-Karriere als Ziel-Websites hatte. Wir gesagt haben, Leute, die haben da eine Technik hinter und die funktionieren nur, weil sie da ein Monopol haben. Aber wenn wir so ein Video oder so eine sich bewegende Grafik bei euch nur draufpacken, dann werdet ihr gar nicht mehr angezeigt, weil die Ladezeiten unterirdisch sind. Und wie gesagt, es gibt die verschiedenen Testmöglichkeiten, wo man das auch relativ schön aufgeschlüsselt kriegt, warum denn vielleicht eine Seite jetzt nur einen gewissen Prozentsatz an Mobile-Optimierung erreicht und auch relativ gut, wie man das wieder ausmerzen kann. Bei dem Thema bin ich aber auch, oder finde ich es nochmal ganz wichtig zu sagen, dass wenn man sich das Ganze bewusst gemacht hat, und weiß, dass es diese Metriken gibt und dass man darauf achtet, man natürlich immer noch selber entscheiden kann, welche Kompromisse gehe ich zwischen einer super sexy Ästhetik, einer Präsentation von dem, was ich zeigen möchte und diesen Metriken ein. Das heißt, wir haben auch ganz, ganz viele Seiten, wo wir einfach sagen, da gibt es etwas, das holt den Nutzer so cool ab, dass wir sagen, das hat einen riesen Nutzen, dass die Nutzer bei uns sich weiter bewegen, dass sie vielleicht auch konvertieren, also einen Termin buchen. Dafür nehmen wir es in Kauf, dass wir 0,7 Prozentpunkte im Speed-Index vielleicht schlechter liegen, als wenn wir es rausnehmen würden. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiges strategisches Thema. Und das ist auch ein Thema, wo man klar sagen muss, was viel mit Datenanalyse und auch Erfahrung zu tun hat, dass man bewerten kann, wo muss man sich denn bewegen? Weil am Ende steht ganz klar immer dahinter, man muss halt das immer nur besser tun, als der Wettbewerb ist.
Das ist das eine. Und was ich ja sehr wichtig finde, ist, du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass man sich im Vorfeld einfach gut darüber austauscht und klar kommuniziert. Also wenn ihr, liebe Zahnärztinnen, Zahnärzte, eben mit euren Agenturen Websites, Webdesign, Inhalte besprecht, dann muss eins ganz vorne stehen, was soll denn am Ende als Ziel bei dieser Internetseite rauskommen? Und wenn das Ziel der Website ist, möglichst hohe Sichtbarkeit in den Suchergebnissen, möglichst gute, nennen wir sie nach wie vor, Rankings, mal gucken, wie sich das alles in den nächsten Jahren entwickelt, ob man da noch Ranking dazu sagt. Wenn das Ziel ist, eben gefunden zu werden, sichtbar zu sein, dann gehört auch das genau in den Fokus und dann ist Design und Aussehen dem Ganzen immer untergeordnet. Deshalb muss das trotzdem cool sein, ja. Aber ich folge da sehr gerne so in meinen Gedanken dem Satz Form follows Function. Und die Funktion gibt letztendlich das Design und die Form vor. Denn eins, Patrick, du hast es eben schon mal erläutert, es gibt ein klares Designprinzip für mobile Websites und das ist eigentlich nicht das Aussehen, sondern das ist eben das responsive Design. Also die Website passt sich automatisch an alle Bildschirmgrößen an. Ich finde das immer ein bisschen schwierig, ne? Weil dann schieben sich Dinge zusammen, da reden wir gleich auch über Texte, natürlich über Content. Das ist schon eine Herausforderung für alle zu gucken, welche Inhalte nimmt man denn von Anfang an so in den Fokus, dass sich diese Frage gar nicht ergibt. Ich weiß, da verzweifeln ja auch manchmal Techniker, wenn ich denen sage, guck mal, hier sind 10 super coole Fotos. Ja, die sind aber im falschen Format. Guck dir mal, die müssen ja hochkant sein oder Minimum quadratisch. Ich glaube, aber da passen sich auch mittlerweile viele Dinge im Hintergrund einfach an, ne?
Ja, also es gibt, je nachdem, mit welchen Website-Systemen man natürlich arbeitet, bringen die schon eine gewisse Grundfunktionalität mit. Was aber trotzdem dazu führt, ich meine, wir wissen das alle, wir sehen irgendwo eine Seite mit einem schicken Foto von jemandem und dann soll dieses Foto auf dem Desktop, soll auf einmal auf ein Zehntel der Größe zusammengeschoben werden, dann muss man natürlich auch bestimmen, und das ist dann die Feinarbeit, dass der Bildausschnitt auch weiter sinnvoll bleibt.
Genau, was sieht man dann, wenn es kleiner, also ne, wenn das Bild auf einmal einen anderen Ausschnitt hat, logisch.
Genau, und klar. Ich kann mir denken, und da spreche ich auch, glaube ich, keinen von frei, dass das natürlich so Dinge sind, wo es auch echt mal schief gehen kann, ne? Also ich habe schon ganz, ganz viele Websites auch gesehen, da sitzt dann die fröhliche Familie, Vater sitzt da, Kind so halb auf den Schultern, die Frau im Arm. Ja, und wenn ich mir das auf dem Handy angucke, habe ich die Schulter und den rechten Arm vom Vater noch auf dem Bild und daneben steht glückliche Familie. Das passt dann nicht mehr zusammen und das sind halt Dinge, die dann nochmal in dem Prozess, wenn man das Ganze beachtet, natürlich sehr, sehr fein justiert werden müssen. Man muss aber auch klar sagen, wenn man dann in so eine Feinjustierung geht, es gibt 20 Milliarden verschiedene Auflösungen, in denen Dinge angezeigt werden können. Das heißt, man muss auch immer damit rechnen, dass auf einem Samsung-Smartphone von 2014 in einer Auflösung, die es nur bei einem Modell gab, es auch immer noch mal sein kann, dass vielleicht ein Bild ein bisschen bescheiden abgeschnitten wird. Dann muss man aber auf der anderen Seite auch wieder bewerten, die Wahrscheinlichkeit liegt bei 1 zu x, dass ein Nutzer sich auf meine Seite verirrt, der genau so eine Auflösung verwendet und der dann auch noch sagt, ach, hier ist das Bild abgeschnitten, deswegen buche ich bei dir keinen Termin. Also es ist halt ganz, ganz viel Zusammenwirken. Es ist ganz, ganz viel Gefühl, wenn man gerade auch in diese Kompromissbereiche der Optimierung geht. Aber es gibt halt ganz klare Regeln, ne? Die Ladezeiten, die sind Regeln, die mit einem Prozentbalken versehen sind. Aber es gibt zum Beispiel auch andere Dinge wie eine Lesbarkeit von Schrift. Es gibt zum Beispiel das Thema Nutzerfreundlichkeit, wenn Buttons zu nah beieinander liegen oder zu klein sind. Da gibt es klare Standards für jede Auflösung, dass Google sagt, hey, das kann der durchschnittliche mitteleuropäische Daumen nicht mehr eindeutig klicken. Dann gibt's da halt nur ein Ampelrot oder Ampelgrün. Und ja, da muss man sich einfach mit beschäftigen, mit dieser Geschichte. Oder beziehungsweise die, die davon Ahnung haben, für einen.
Ne? Ja, und die es dann auch am Ende technisch umsetzen. Ich meine, das ist ja auch immer so eine Thematik. Ne? Also man hat Vorstellungen, man hat Dinge im Kopf und da kommen ja viele Sachen zusammen. Deshalb, ich finde auch so, das Thema, wie gestaltet man so eine Website, könnte man jetzt natürlich sagen, ja eigentlich, du kennst ja auch, ist ja auch so ein Spruch von mir, guckt euch ein Smartphone an, dann wisst ihr, wie die Form aussieht. Ist halt quadratisch praktisch gut und darüber muss es laufen. Aber trotzdem verstehe ich schon, dass da am Ende ja auch immer wieder ein paar Interessen zusammenkommen. Ne? Der Techniker, der sagt, ja, mein Gott, jetzt soll ich den Code so einfach wie möglich schreiben, dass da keine Code-Last, ne? Also dass da möglichst wenig Zeichen im Hintergrund sind und Google die nicht alle lesen muss. Ich drück's mal aus meiner Sicht aus, da bin ich auch Laie eher. Ja, auf der anderen Seite haben wir den Kunden, der tolle Fotos hat, der sich da sehen will, der das sehen will und so weiter und so fort. So, dann kommt der Designer, der aber sagt, ja, aber ich habe doch diesen wunderbaren Streifen in der Farbe des Brands, der Praxis, das wollte ich doch da unten reinsetzen. Ja, so, und dann kommt der Schenkmann am Ende und sagt, ja, Leute, aber bitte hier, Content muss rein, wir brauchen vernünftige Texte, wir brauchen Bullet Points, wir brauchen Listen, wir brauchen CTAs, die geklickt werden können und alles das muss dann am Ende zusammengepackt werden, was ja auch immer ganz gut gelingt. Ich glaube, so eine der, Patrick, meist diskutierten Fragen und Themen ist das Thema Text. Ne? Also jetzt sagt man natürlich und auch zu Recht, ja, wenn ich auf meinem Smartphone unterwegs bin, dann will ich mich hier nicht zu Tode lesen, dann brauche ich kurze, prägnante Texte, leicht erfassbar und am besten nur drei Sätze und dann ist auch gut. Kann ich nachvollziehen, entspricht aber ja nicht dem aktuellen Thema, was wir immer noch haben, holistischer Content, möglichst informativ sein, möglichst viele Fragen beantworten, möglichst viele Inhalte bieten, die für die Masse der Suchenden rund um diese Thematik auch interessant sind. Das muss man ja mobil dann auch lösen. Das ist nicht so einfach. Wenn man Desktop nur sieht und hat ganz viel Platz, ja, okay, kann ich das machen. Aber auf dem Smartphone?
Genau, also da gibt Google uns im Endeffekt eine Herausforderung. Ne? Die sagen, wir wollen viele tolle Mehrwertinhalte haben. Auf der anderen Seite sagt Google aber, oh Mensch, wenn das auf einem Smartphone ist, dann muss das eigentlich alles irgendwie knackig und schnell erfassbar sein. Und darin liegt halt genau die Herausforderung, auch große Inhalte so zu strukturieren und so anwählbar zu machen, dass es nicht stört, dass es ein großer Inhalt ist. Als klassisches Beispiel, dass da Sprungmarken drin sind, also dass ich in einer großen Seite direkt zu den drei Sätzen, die du eben erwähnt hast, springen kann, weil ich es auf einen Blick erfassen kann. Dass diese Inhalte natürlich auf dem Mobilgerät jetzt nicht, um Platz zu sparen oder Scrollschräge, so klein werden, dass ich die Schrift nicht mehr lesen kann, sondern da den perfekten Kompromiss zu finden, die Bedienbarkeit auf das Smartphone quasi zu setzen und trotzdem diesen großen Mehrwert-Content zur Verfügung zu stellen. Und das ist, glaube ich, auch so in der heutigen Zeit die größte Herausforderung, dass man die Relevanz beibehält, obwohl man alles smarter und kompakter darstellt.
Gut, ich denke mal, das wird ja auch ein Thema sein, was ja, was wir in den nächsten Monaten, Jahren immer mal wieder diskutieren werden, weil ich denke auch, diese ganze Frage nach Inhalten auf Websites verändert sich ja auch gerade. Ne? Also ich habe jetzt im letzten Jahr auf dem SEO Day in Köln mit mehreren Menschen dort diskutiert und tatsächlich war der einhellige Tenor, also von Menschen, die sich wirklich jeden Tag mit dem Thema SEO, Google und Nutzerfreundlichkeit beschäftigen, die schon sagen, nee, es ist wichtig, dass möglichst umfassende Inhalte auf den Websites sind. Und deshalb ist halt die Kunst, diese Landingpages so zu bauen, dass der Nutzer, wenn er auf die Seite kommt, ohne dass er großartig scrollen muss, also dass er die Inhalte, wie nennen wir das, above the fold, ne? Also alle Inhalte, die so angeordnet sind, dass man sie eigentlich auf den ersten Blick sieht, dass man sofort weiß, okay, wo bin ich hier? Ich bin da, wo ich hin will. Das ist die Zahnarztpraxis, die ich gesucht habe. Und ich kann mir sofort die wichtigsten Informationen anschauen. Da wird im Moment aber, glaube ich, so auch ein bisschen, ich will nicht sagen, gestritten. Da gibt es dann die, die sagen, ja, mach auf jeden Fall oben die Telefonnummer hin, damit die Leute dich anrufen können und am besten auch den Link zur Online-Terminvereinbarung, damit die Leute da sofort draufklicken können. Dann haben wir natürlich wieder eine andere Thematik. Wenn sie dann sofort auf die Online-Terminvereinbarung klicken, sind sie ja, je nachdem, was das für ein System ist, ne? Also gibt ja Systeme, die routen die Leute dann weg. Dann sind sie weg von der Website. Jetzt machen wir mal so eine philosophische Frage. Dann sind die Menschen, die Nutzer, weg von der Website. Das ist natürlich kein gutes Nutzersignal für Google, wenn die Absprungraten so bam, 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 die hauen sofort ab. Aber wenn ich jetzt Zahnarzt wäre und würde sagen, naja, wenn die dann aber einen Termin bei mir buchen, ist doch wurscht, dann habe ich doch mein Ziel erreicht. Ist so ein bisschen so eine Kompromissfrage, oder? Also ich bin ja kein großer Freund davon, direkt oben den Online-Termin-Button anzubieten, außer dann hat natürlich Dr. Flex integriert und bleibt auf der Website. Aber ansonsten, was ist das? Ist das wirklich eine philosophische Frage oder gibt es da eine klare Regel jetzt so aus der Sicht des Content-Marketers, Online-Marketers?
Also ich sehe das als Strategiefrage. Als klare Strategiefrage, was möchte ich denn? Also möchte ich eine Masse an Patienten durchfeuern, die bei mir Termine machen, vollkommen egal. Also die müssen nur erfassen, oh Zahnarzt, ich mache einen Termin. Oder möchte ich Philosophien, Botschaften oder Ähnliches den Menschen auch mitgeben? Also ein, ich sage es jetzt mal vorsichtig, Filter mit einbauen, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Und da würde ich sogar sagen, wenn ich eine Praxis bin, die nur Quantität an Terminen haben möchte, ja, dann haben wir halt schlechte Nutzeraufenthaltsdauern, ist mir vollkommen egal, weil wenn ich so eine Quantität durchjage, dann kann ich auch Kampagnen schalten, dann kann ich mir auch den ganzen SEO-Kram sparen. So, aber wie gesagt, Strategie, Zielsetzung ist ein ganz anderes Thema dabei, als jemand, der sagt, ich möchte auf meine Seite holen. Ich möchte natürlich immer eine Kontaktmöglichkeit bieten, aber ich möchte jemanden auch in meine Welt, in meine Philosophie holen. Dann passt die Nummer natürlich nicht. Wie gesagt, es gibt, wahrscheinlich könnten wir heute 1000 verschiedene Ansätze und Beispiele besprechen und jeder Ansatz hätte irgendwas für sich und wäre wieder ein Kompromiss. Und da sind wir eigentlich wieder auch bei dieser ganzen Mobile-First-Thematik. Es ist immer die Frage, wie sind meine Ziele? Was habe ich für Ziele? Wo bin ich bereit für das eine, was ich unbedingt umsetzen, weitergeben, informieren, Mehrwert stiften will, auf der anderen Seite dafür einen Kompromiss einzugehen? Gibt es eine technische Lösung, die das Ganze irgendwie für Google ein bisschen entspannt? Dass man sagt, ja, ich habe viele Inhalte, aber durch ein nachträgliches Laden der Seite kann ich diesen Anfangsladezeiten reduzieren. Aber dann sind wir da schon so technisch unterwegs. Ich glaube, man muss sich einfach nur bewusst machen, es gibt da ganz, ganz viele Zusammenhänge. Und man muss strategisch mit jemandem, der diese Zusammenhänge kennt, darüber sprechen, wo will ich hin und welche Kompromisse gehe ich dafür ein.
Auch wenn es vielleicht jetzt so von unserem heutigen Fokusthema Mobile First ein bisschen weggeht, was mir aber gerade so einfällt, spannend ist ja da auch dann tatsächlich das Messen, das Datenmessen. Einfach mal zu wissen, wo kommen denn die Leute her? Würden wir jetzt feststellen, dass eigentlich, Leute, ganz ehrlich, von den Neupatienten kommen irgendwie 80% über Google Maps, über Local, ja, über die Suche auf dem Smartphone, dann auf eure Website, wenn überhaupt. Dort auf Maps haben sie ja im Grunde genommen schon die wichtigsten Informationen. Da stehen die Öffnungszeiten, wenn es gepflegt ist. So, ich gehe immer davon aus, ja, euer Google-Unternehmensprofil ist natürlich top gepflegt. Da sind die Öffnungszeiten, da ist die Telefonnummer, da sind die Online-Termine drin. Man kann von da hinklicken, man klickt dann auch auf die Website. So, wenn ich dann above the fold das Gleiche quasi nochmal sehe, ne, das sind eben so Fragen, die man sich dann stellen muss. Aber wenn man feststellt, naja, mindestens die Hälfte der Neupatienten, die noch nie auf der Website waren, kommen aber tatsächlich über externe Links, über andere Dinge, dann wollen sie natürlich schon mobil auch sehen, die wichtigsten Informationen, wo kann ich anrufen, haben die heute auf, vielleicht klicke ich natürlich auch mal aufs Menü, was haben die für Leistungen, ist das die richtige Praxis für mich? Und da komme ich nämlich jetzt zu meiner nächsten Frage, war eine super Überleitung. Also, falls ihr sie verstanden habt. Das fand ich gerade mal spannend, so diesen Aspekt, ne? Also, weiß nicht, kannst du da Kann man das messen? Doch, das können wir doch messen, ne? Wo die Leute herkommen, ob sie jetzt direkt, also da angerufen haben oder ob sie sich erst über die Website bewegt haben, kann man ja rausfinden, ne?
Ja, also wir können das auf jeden Fall messen. Aus meiner Erfahrung heraus weiß ich, dass wir aber, wenn die vorher einen anderen Touchpoint hatten, wir niemals unterstellen dürfen, dass sie diesen auch bewusst wahrgenommen haben. Ja, also nur weil jemand über Maps kam, weiß ich nicht, ob, wenn er auf das Ergebnis klickt, immer noch weiß, dass er in der gleichen Stadt ist. Also die Erfahrungen, die haben wir auch schon gemacht. Aber natürlich, und dann sprechen wir halt wirklich wieder von Positionierungsfragen, ne? Wenn 80% schon den Ort und die Öffnungszeiten zur Hand haben, verzichte ich dann auf die 20%, die irgendwo anders herkommen, und lasse es weg? Unterstelle ich, dass diese 80% das auch weiterhin präsent haben und so wahrgenommen haben, dass ich es gar nicht mehr direkt sichtbar abbilden muss? Und jetzt kommt die große Frage: Was ist denn, wenn aus irgendeinem Grund mal mein Google Business Profil, weil irgendeiner einen doofen Kommentar gemacht hat, gesperrt wird und meine 80% auf dem Weg sind weg? Dann zeige ich allen anderen Nutzern, die kommen, die vielleicht über andere Wege kommen, nicht mehr, wo ich bin, wer ich bin und wann ich offen habe. Also es sind immer alles Abwägungen, und man muss am Ende, es ist eigentlich immer der Kampf um den bestmöglichen Kompromiss für die Nutzer, für Google gleichzeitig und in der Mehrwertstiftung. Und das ist halt ein Spiel von ganz, ganz vielen Variablen, die man natürlich auch immer wieder überprüfen sollte. Du hast gerade das Thema Messen besprochen. Wir sehen ja relativ gut an gewissen Stellen, wie bewegen sich Nutzer auch über eine Website. Man kann da auch mal mit kleinen Testgruppen sich das genau angucken. Das geht natürlich nicht im öffentlichen Web, aber wenn man einfach mal sagt, hier Freunde, Familie, ist schon so ein Anfang, um da näher an den echten Nutzer oder an den Wunschnutzer ranzukommen, über den sprechen wir eigentlich, der den Termin buchen soll. Es ist einfach ein ständiges Weiterentwickeln. Es gibt immer wieder neue Techniken, die einen dabei auch unterstützen. Also never ending.
Never ending story, genau. Aber das wollen wir ja heute aus der Episode nicht machen. Natürlich könnten wir über dieses Thema unfassbar viel reden und noch ganz viele Aspekte reinnehmen, die wir aber teilweise in anderen Episoden ja schon behandelt haben, sowas eben wie Local SEO, wie Online-Terminbuchungen, dass das wichtig ist. Da müssen wir uns heute gar nicht großartig drüber unterhalten. Ich denke mal, nochmal ein wichtiger Aspekt, können wir gleich noch ein Sätzchen zu verlieren, ist das Thema Barrierefreiheit. Das kommt ja eh auch von der Gesetzgebung auf uns zu in der EU. Aber vielleicht nochmal so das mal kurz zusammengefasst. Ich denke, das Entscheidende, Patrick, wird sein, egal über welchen Weg jemand auf die Website kommt, die, was heißt Strategie? Es muss schon so sichergestellt sein, dass jeder, der auf die Website kommt, auf die Startseite, sich das anschaut, einfach weiß, mit wem habe ich es da zu tun. Die wichtigsten Informationen sollten sichtbar sein. Das Menü muss so angelegt sein, dass alles zu finden ist, was die Leute suchen. Ja, wir können ja nicht unterstellen, dass die alle immer das Gleiche suchen. Der eine will die Öffnungszeiten haben, der andere will sich über die Leistungen informieren. Und der Dritte sagt vielleicht, naja, die Praxis hat mir einer empfohlen, die gucke ich mir mal komplett an. Das sind ja unterschiedliche Herangehensweisen. Aber so, ich denke mal, zusammenfassend ist doch das Wichtigste, die Informationen müssen klar auffindbar und klar lesbar und klar erkennbar sein, und zwar für alle Menschen. Ja, egal wie alt sie sind, egal welche Fähigkeiten sie haben, ein Smartphone zu nutzen. Wir haben ja eben am Anfang gehört, auch die Generation der über 70-Jährigen, also meine Mama ist fast 90, die ist auch mit ihrem Smartphone unterwegs und die freut sich natürlich, wenn sie alles lesen und erkennen kann.
Ja, also das ist es im Endeffekt. Es muss für alle irgendwie passen. Und ich werf da auch gerne immer noch mal das Thema rein, wenn ich jetzt schon mal gelesen habe, wo der Ort ist und wo die Telefonnummer ist. Und das finde ich immer so ein wichtiges Wort, was ich gleich noch reinwerfe. Und sehe es dann noch mal, wenn ich draufklicke, dann setze ich mich ja nicht trotzig in die Ecke und sage, oh, jetzt hat er mir zweimal seinen Ort und seine Telefonnummer gesetzt.
Nein, machst du das nicht. Den
boykottiere ich. Nee, gut, okay. Ich habe eine neue Frage für privat gefragt auf der Basis. Aber nein, man muss halt immer dran auch überlegen, wo ist es vielleicht sinnvoll, etwas nochmal zu platzieren, was vielleicht ein bisschen redundant irgendwo ist, aber auf der anderen Seite auch kein Conversion-Killer. Also ich finde, man muss von der anderen Seite immer rangehen, dass man sagt, wenn ich das jetzt hier noch einmal platziere, ist das ein Knackpunkt, an dem Menschen sich so gestört fühlen, dass sie sagen, ich verlasse die Seite und gehe nicht weiter und buche den Termin, wie sie es vielleicht vorhatten. Und ich glaube, diese Betrachtung von der anderen Seite, also was schreckt Leute ab? Absolut. Mhm. Und wenn das nicht so ist, dann ist es auch nicht so tragisch, wenn ich vielleicht für 10% meiner Nutzer irgendwo eine Doppelung habe, die aber für diese 10 oder für andere 10% dann auf einmal doch ein extremer Mehrwert sind.
Ja, also ich denke wie immer, Patrick, und das ist ja fast schon so eine schöne, fast schon eine Art Zusammenfassung von dir, man muss sich bei allem immer wieder anschauen, was löst es für Reaktionen aus, was für Reaktionen soll es auslösen, und ansonsten, ja, habe ich da jetzt ganz viel mitgenommen, im Sinne von, guckt euch alles auf dem Smartphone an, schaut, wie es wirkt, fragt andere. Wenn es auf dem Smartphone optimal ist, wenn die Inhalte auf dem Smartphone optimal darstellbar, lesbar, verständlich sind, dann kann man hingehen und sagen, okay, wie wirkt das denn auch bei größeren Bildschirmen? Aber würdest du sagen, immer erst die mobile Version anschauen, die mobile Version optimieren und dann die Anpassungen so vornehmen, dass sie für größere Versionen auch funktionieren?
In unserer Zielgruppe würde ich das definitiv so sagen. In einem B2B-Bereich wäre es anders, muss man auch mal einschränken. Aber ganz klar, Mobile First, das muss funktionieren. Dann hat man daraus auch einen gewissen Gestaltungsspielraum auf eine Desktop-Version, auf einen großen Bildschirm, wo man mehr Weißraum hat. Aber ich finde, man muss auch ganz klar immer im Hinterkopf haben, wir sprechen die ganze Zeit von funktionieren. Natürlich wollen wir alle auch, dass es schön aussieht. Aber am Ende wollen wir alle, dass es funktioniert. Weil von einer schönen Website kann ich mir morgens mein Toastbrot nicht kaufen, sondern nur von einer funktionierenden. So, und ich glaube, das war jetzt meine weltliche, mit leichtem Frühstückshunger Zusammenfassung.
Ja, lasse ich dich noch nicht ganz raus, weil ich habe jetzt zum Abschluss tatsächlich noch eine Frage an dich. Für alle die, die jetzt nicht ständig im Marketing unterwegs sind und unsere und andere Podcasts hören. Was ist B2B?
Ach so, Business to Business. Also sprich, die Menschen, die oder die Menschen, die aus einer Firma bei anderen Firmen kaufen, weil das sind die Menschen, die die meiste Zeit, da ist die Verteilung ganz anders, diese Geschäfte über Desktop-PCs oder über größere Laptops abwickeln. Und deswegen ist das nochmal eine ganz, ganz andere Nummer als der private Nutzer, wo wir ja oben die Statistiken hatten, die größtenteils mit ihrem Smartphone agieren, Verträge abschließen, Termine buchen, Dinge kaufen.
Oder um es mal anders zusammenzufassen, B2B heißt, du hast gerade gesagt, Business to Business. Wäre also sowas, die Zahnarztpraxis macht ein Geschäft mit dem Labor, mit der Industrie. Im Gegensatz zu B2C, Business to Customer, das ist die Beziehung Zahnarztpraxis zu Patient. So, wieder was gelernt. Nein, wir wollen ja Klartext reden und ich hab nämlich schon mal als kleines Feedback gehört, so hey, cool, was ihr da alles so macht. Aber manchmal seid ihr wirklich so in Fachbegriffen drin, die ich als kompletter Laie nicht kenne. Also deshalb lasst uns immer aufmerksam sein, wenn einer von uns beiden zu sehr ins Fachliche abdriftet, weil wir das gar nicht als fachlich sehen, dann können wir es auch ein bisschen erklären. Mein Lieber, dann danke ich dir für deine Zusammenfassung, die ich dann nochmal in eine Frage formuliert habe. Und ich würde sagen, wir sagen Tschüss. Ja, an dieser Stelle danke ich euch fürs Zuhören, wenn es euch gefallen hat. Seid so lieb. Abonniert uns doch und liked uns auf euren Lieblings-Podcast-Plattformen. Ich sage danke an das Team der Podcast-Liebe für die Produktion, an Annette für deine Stimme, an DJ Actimax für den Sound und bis zum nächsten Mittwoch bei Punktuell, eurem Passmedia-Praxis-Marketing-Podcast. Und natürlich danke, Patrick.
Vielen Dank, lieber Klaus. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis bald, natürlich immer mittwochs.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Punktuell. Hat es dir gefallen? Dann gib den beiden doch ein Like auf deiner Lieblingspodcast-Plattform. Du hast Kritik oder Anregungen? Dann melde dich gerne und höre auch beim nächsten Mal rein. Bei Punktuell. Dein Praxismarketing mit Patrick und Klaus.